Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit dem Draft Recap Round 1. Viel Spaß!
Moin Torben, moin Torben. Ja, es ist spät, beziehungsweise früh am Morgen. Da darf man sich bei dem Intro auch mal leicht verhaspeln, würde ich sagen.
Nee, das war tatsächlich kein Verhaspler. Das war eine Frage an mich selbst, ob das jetzt schon ein Recap ist oder ob das eine erste Reaction ist. Ich würde es eher jetzt im Nachgang als Reaction bezeichnen. Wir sprechen nämlich jetzt sozusagen, es ist 6.23 Uhr. Wir sprechen jetzt über die erste Runde der NFL, des NFL-Drafts. Philipp war in Deutschland live vor Ort bei der TV-Produktion und ich habe es mir im Fernsehen angeguckt und muss jedes Mal wieder sagen, also die schönste Zeit des NFL-Drafts ist für mich nicht der NFL-Draft, sondern eigentlich bis zum Tag davor, weil wenn es dann ausgelost wird, dann ist es halt auch super schnell vorbei. Ne? Also das ist halt ein Event, was man so 8 Wochen vorbereitet, wo man sich 1000 Gedanken zu macht, 1000 Variationen, rumspinnt und am Ende des Tages hat man selber natürlich als GM von allen 32 Teams sowieso viel bessere Ideen und es passiert so ein Trade in den Top 10. Aber wir wollen noch gar nicht zu viel verraten, weil es ist ja trotzdem Historisches passiert. Philipp, erst jetzt deine erste Reaction auf die erste Runde. Erstmal, wie war es für dich und dann, wie zufrieden bist du mit den Ergebnissen deiner GM-Kollegen?
Ja, das Ding meiner GM-Kollegen, also das erstmal direkt, können wir mal erstmal runterfahren hier, ne? Also das, es soll ja Leute geben, die das machen, was ich mache und sich tatsächlich mit GMs vergleichen. Brad Spielberger, jetzt mal als erstes genannt. Das finde ich tatsächlich so übertrieben, weil das, was die machen, ist, ich glaube, das ist nicht mal eines GFL-Geschäftsführers würdig. Tom, sei mir nicht böse, aber ich glaube, was da nochmal erforderlich ist, ist einfach nochmal eine ganz neue Sphäre an Commitment und an was man dafür aufbringen muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, grundsätzlich ist es halt immer so, wenn du dann den Draft verfolgst, gerade für dein Lieblingsteam, und so geht es wahrscheinlich auch vielen, die jetzt geguckt haben oder jetzt im Nachhinein schauen, wie ist es gelaufen. Man ärgert sich mehr über die Spieler, die man nicht bekommen hat, als dass man sich über die freut, die man bekommen hat. Das ist, glaube ich, das erste Mal so, dass ich als Bears-Fan das nicht empfinde, sondern ja, das Board ist gefallen, wie ich es mir gewünscht habe, was an 1 natürlich jetzt nicht allzu kompliziert war, denn also wie schrieb noch ein Bears-Writer so 5 Minuten vor dem Pick von Caleb Williams, nicht mal die Bears können diese Situation noch verkacken. So. Ja. Ich glaube, das Einzige, was gewesen wäre, wenn Caleb Williams auf der Bühne während der Nationalhymne einfach auf ein Knie gegangen wäre. Das hätte vielleicht noch was verändert, aber sonst hat das echt gepasst. Und ja, dass dann die Situation, also es war die ganze Zeit klar, es muss ein Team entweder in die Top 8 hineintraden für einen Quarterback oder ein Team muss eben noch einen Quarterback nehmen, was wir nicht erwarten, damit am Ende einer der Offensive Tackle oder Wide Receiver, auf die man ein Auge geworfen hat, eben noch da sind. Und Romo Dunze bevorzuge ich sowieso mehr als Malik Nabers, vor allem auch im Zusammenspiel mit DJ Moore und Keenan Allen, weil das nochmal ein anderer Typ ist, im Gegensatz zu Malik Nabers, der halt auch eher so diese Speed-Option mitgebracht hätte, dieses Vertikale. Ja, und das haut einfach hin und Caleb Williams jetzt einfach direkt praktisch den Receiver, mit dem er in den letzten 2 Wochen, also man muss ja sagen, Caleb Williams hat ein geiles Hemd getragen und darunter hat er später gezeigt, hatte er bereits ein Bears-Shirt. getragen. Und er hat in den letzten zwei Wochen heimlich bereits mit DJ Moore, Keenan Allen und kein Scherz, Rome Odunze trainiert. Also Rome Odunze hat die letzten zwei Wochen bereits mit Caleb Williams trainiert, als hätte er eine Ahnung gehabt, dass er wirklich bei den Bears landet. Geil. Hm.
Also ein Schelm, wer Böses denkt an dieser Stelle, dass vielleicht doch nicht so viel Lotterie dabei ist, wie man dann doch manchmal glaubt, aber es ist doch für die Bears perfekt gelaufen. Eine andere Frage, also was sagst du natürlich jetzt, ist es ja auch offiziell, die Commanders haben sich Jaden Daniels geholt, die Patriots haben sich Drake May geholt. Wie zufrieden bist du damit? Es ist ja eigentlich genauso, wenn wir jetzt unser Mock-Draft vergleichen, den wir noch vor 24 Stunden gemacht haben, dann haben wir bis Position 7 alle Positionen richtig gehabt und plus Position 6 sogar alle Spieler richtig gemockt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mit meinem Mockdraft, den ich gestern dann am Morgen veröffentlicht habe, auch was die erste Hälfte betrifft, ganz zufrieden. Also dann am Ende läuft es natürlich aus dem Ruder, das ist klar. Gerade wenn dann nicht mehr der Pick auf den folgt, den du erwartest, hat das ja auch wieder so eine Kettenreaktion. Ja. Aber insgesamt haut das natürlich schon hin. Also was wir gesehen haben ist, die NFL schätzt diese Quarterback-Klasse sehr stark ein. Die NFL weiß, dass die nächste Quarterback-Klasse nicht so gut ist. Also die Teams waren wirklich auch desperate und haben echt Gas gegeben, auf ihre Quarterbacks zu kommen. 6 Quarterbacks in den Top 12, das hat es noch nie gegeben. Überhaupt, dass 6 Quarterbacks in der ersten Runde gegeben hat es nur einmal gegeben. Da sind dann aber 4 nach den ersten 12 weggegangen. Also nur, um das mal in Relation zu setzen. Das war schon krass. Zeigt natürlich auch einen ganz klaren Trend, welche Priorität die Position mittlerweile in der National Football League hat und wie krass das Teams eben auch realisiert haben. Und spricht aber auch eben für die Qualität. Und ich bleibe dabei, ich halte Drake May für das bessere Talent als Jaden Daniels. Ich mag ihn jetzt auch in dieser Offense tatsächlich, auch da die Patriots jetzt einfach in einem Moment sind. Ich glaube, sie werden die Geduld mitbringen, dieses Team weiter aufzubauen und auch Drake May dabei aufzubauen, ohne jetzt im ersten Jahr direkt was übers Knie zu brechen. Von Jaden Daniels wird, glaube ich, bei den Commanders jetzt schon direkt was erwartet. Da hat man jetzt schon so eine Durchstrecke an schwachen Quarterback-Spiel und da erwartet man, dass der in dieser Offense, dass der mit der was hinkriegt und dass er ja im Prinzip in seinem 6. Jahr als Starter, wenn man seine ersten 5 Jahre College mitrechnet, die Drake May ja noch nicht annähernd hat, dass er da direkt liefern kann. Ne?
Ich sag mal dann, der leichtest zu erratenste Pick war Arizona Cardinals mit Marvin Harrison. Wir haben uns natürlich auch gefreut, dass die Los Angeles Chargers Joe Alt genommen haben. Malik Nabers ging zu den New York Giants und dann eigentlich aus meiner Überzeugung schon wieder die nächste Geschichte zumindest. J.C. Latham. Niemand spricht ihm sozusagen die Qualität ab, dass das nicht ein super Offensive Tackle ist, der sofort starten kann. Aber der hat schon Hype gekriegt die letzte Woche. In sämtlichen Mock-Drafts ist der so Ende bis maximal Mitte erste Runde gewesen und dann auf einmal in der letzten Woche habe ich ihn häufiger mal bei den Chargers gelesen und er ist jetzt wirklich zu den Tennessee Titans, die Tackle genommen haben, was jeder, glaube ich, gesagt hat, aber man ist immer von Fashanu ausgegangen, von Fuanga ausgegangen. J.C. Latham hatte man da wenig gesehen. War das schon eine Überraschung oder jetzt im Endeffekt hast du gesagt, naja, je näher der Draft kommt, desto realistischer werden die Gerüchte, die man hört auch?
Also zum einen werden Gerüchte natürlich realistischer und zum anderen muss man einfach auch immer die Situation bedenken, in der sich Teams befinden. So, du hast hier natürlich erstmal mit Marvin Harrison den No-Brainer gehabt, Joe Alt genauso, Malik Nabers, der jetzt mal vertikales Spiel mitbringt für die Giants, um einmal kurz diese Picks abzuhaken. Und J.C. Latham ist letztendlich der einzige Offensive Tackle gewesen nach Joe Alt, der dir eine Garantie für Plug and Play mitbringt. Also der die Spielerfahrung mitbringt, die Sicherheit mitbringt in seinem Spiel für Run und Pass-Blocking, dass du sagst, den kann ich bringen und er spielt. Fashanu hatte, da waren es die kleinen Hände. Da war die Entwicklung, war einfach im letzten Jahr nicht mehr da. Er rutschte gelegentlich am Pad ab. Das hat sich weiterhin gezeigt. Das hat dafür gesorgt, dass er eben Top 7 nicht genommen wurde. Fuaga hat einen großen Entwicklungsschritt gemacht, war aber definitiv immer noch ein roher Right Tackle. Von Guyton oder so brauchen wir gar nicht erst reden. Ganz klar rohe Spieler. Fautanu war dann wieder das Ding so, wenn ich ihn als Guard bringe, klar, sofort, Starter, keine Frage. Aber für weiter außen fehlt ihm vielleicht die Größe. Da ist er mit 6 Fuß 2, 3 so dazwischen, ist er mir dann vielleicht zu klein. Und dadurch fällst du dann einfach das Schema. Man darf halt nicht vergessen, wenn ich Top 7 drafte und dann sind halt diese Picks, wenn da vorne 3, 4 Quarterbacks gehen, das sind ja Top 3 Picks. Da will ich keine Fragezeichen haben. Da will ich einen absoluten Starter haben, der mein Team sofort besser macht. Und JC Latham hat das ihm eher geboten als die Projekte, die dann noch da sind, die man dann auch kurze Zeit später ja schon genommen hat, also die ja nicht schlecht fanden. Generell sind die Tackle ja sehr früh gegangen auch wieder. Da konnte man ja gar nicht gegen gucken. Da bist du am Ende der ersten Runde ja schon froh, dass du noch Jordan Morgan kriegst. Und das ist sicherlich kein Hauptgewinn.
Ja. Kommen wir zur ersten, wenn JC Latham, sagen wir mal, für die öffentliche Meinung eine leichte Überraschung war. Das war auf jeden Fall für alle eine Überraschung. Die Atlanta Falcons holen sich an 8 Michael Penix Jr. von Washington als Quarterback, obwohl sie Kirk Cousins in der Free Agency geholt haben. Den haben sie wohl vorher angerufen. Er hat sich da nicht viel draus gemacht. Begeistert war er allerdings auch nicht. So, das ist das, was man so bei Twitter gelesen hat. Warum macht man das? Warum sagst du bei Atlanta, die jetzt wirklich eigentlich im Win-Now-Modus sind, holen sie sich gleich wieder, na, ich will gar nicht sagen, das ist Konfliktpotenzial ins Haus.
Ja, definitiv. Also einmal, also man muss ja jetzt nach Gründen suchen, die dafür sprechen. Und ich glaube, ein Gedanke gewesen ist einfach, man hat damals diese Matt Ryan-Situation, in die ist man einfach blind reingelaufen. Der wird älter, der spielt irgendwann nicht mehr auf seinem Level und wir haben einfach keine Backup-Lösung, die das auffängt, wenn der irgendwann nicht mehr spielt, weil wir den abgeben, weil er auch einfach nicht mehr an sein Leistungsvermögen rankommt. Und man hat dadurch einfach auch diese guten Draftpicks, die man in den letzten Jahren in die Offense investiert hat, ja schon fast verschenkt, bevor, ne, jetzt muss man denen schon dicke Verträge zahlen und hat eigentlich noch gar nicht gesehen, was die können. So. Und ich glaube, in diese Situation möchte man sich nicht wiederbringen und hat deshalb gesagt, wir müssen den jungen Quarterback holen. Warum man das allerdings mit seinem Top-Pick an 8 macht, das bringt nicht nur bei Kirk Cousins Fragezeichen, weil der befindet sich ja plötzlich in so einer Rodgers-Situation, als damals Jordan Love gedraftet wurde. Zwei Unterschiede gibt es dabei nur. Jordan Love ist erst an 27 geholt worden und Kirk Cousins hat Wide Receiver. Nee, Kirk Cousins hat Wide Receiver im Gegensatz zu Rodgers, der sich damals wahrscheinlich noch mehr gefragt hat, warum er nicht einfach noch ein paar Spielstationen kriegt, mit denen er was spielen kann. Also die Offense ist ja gesetzt. Es ist ja nicht so, als wenn Kirk Cousins jetzt in den Raum geht, der Offense und denkt so, wo sind meine Spieler? Wir hätten doch an 8 echt noch einen kriegen können, so, ne? Weil, klar, Romo Dunsey kannst du da holen oder so, der wäre ja da gewesen. Aber im Endeffekt, wenn man sich den Kader der Falcons anguckt, ist das okay, wenn man den auslässt. Also ja, aber jetzt den Quarterback zu holen, gerade auch noch ein Prospect, wo ich sage, du holst dir kein Talent, was noch Entwicklungsspielraum hat, wie zum Beispiel J.J. McCarthy, wo ich sage, es wäre natürlich auch, also der halt einfach hinter Kirk Cousins aufgebaut werden kann, der 21 Jahre alt ist und dann halt irgendwann mal so übernimmt, sondern du holst jetzt einen Quarterback, der eigentlich schon im gestandenen Alter ist, der auch schon seine Jahre am College gestartet hat, der Verletzungsprobleme hat, die ja jetzt nicht einfach dadurch besser werden, dass er auf der Bank zusieht. Also klar, er wird dann einfach sich nicht verletzen, wenn er nicht spielt, aber ansonsten würde ihm das ja wenig helfen. Für Michael Penix ist es übrigens auch eine sehr unglückliche Situation, denn Kirk Cousins hat einen garantierten Vertrag für die nächsten 4 Jahre. Der geht nirgendwo hin. Solange der spielt, wird er auch spielen für das Geld, was er kriegt. Michael Penix hat einfach keine Chance. Der ist jetzt ein First-Round-Pick, der auch gutes Geld verdient, der weiß, dass er die nächsten Jahre, und wenn ich es hochrechne, ist er dann schon 28, nicht spielen wird. solange Kirk Cousins halt wieder fit wird. Denn er kommt natürlich von einer schweren Verletzung. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist vielleicht der einzige Grund. Vielleicht haben die Falcons da einen Verdacht, dass es doch komplizierter ist. Aber dann hätten sie den Deal ja von Anfang an nicht machen dürfen für Cousins. Eben.
Dann könnten sie den auch theoretisch komplett canceln. Also auch das ist ja bei solchen Sachen, bei Injury-Sachen immer möglich. Aber ich wollte einfach da mal deine Einschätzung hören. An 9 ging, wie schon gesagt, Romo Dunze, besser hätte es für die Bears nicht laufen können. Dann kam der erste Trade, des Draft Days. Und danach fangen wir auch an, sozusagen das Ganze mal ein bisschen übergreifender zu erzählen. J.J. McCarthy ging zu den Minnesota Vikings. Die sind hochgegangen, um sozusagen vor den Broncos zu bleiben, vor den Raiders zu bleiben, dass da kein Risiko kommt, damit sie J.J. McCarthy bekommen. Sie haben dieses Jahr einen 5-Runden-Pick gegeben und zusätzlich nochmal einen 3- und 4-Runden-Pick fürs nächste Jahr abgegeben an die New York Jets. Finde ich für den Sprung, den sie im Endeffekt gemacht haben, schon einen sehr teuren Preis, oder?
Die Jets wussten halt, es ist für einen Quarterback, und ich glaube, wenn die Raiders und Broncos mitgeboten haben, dann ist es halt der Preis am Ende. Dann ist halt kriegt der den Deal, der den teuersten Preis bezahlt. Also da wird ja nicht gesagt, oh, ihr habt euch zuerst gemeldet, ihr bekommt den Zuschlag, sondern dann spielst du die natürlich gegeneinander aus. Und das haben die Jets gut gespielt und haben nochmal was rausgeholt dafür, dass sie im Endeffekt einen Platz zurückgegangen sind und denselben Spieler bekommen haben, den sie an 10 hätten auch nehmen können, weil sie wollten ja sicherlich keinen Quarterback nehmen. Für McCarthy das zu machen, ist auf jeden Fall richtig. Es gab ja die Gerüchte, ob Denver auch interessiert ist. Sie haben auf jeden Fall jetzt nicht die aus ihrer Sicht schlechtere Wahl dann mit Bo Nix genommen an 12, um das weiter fortzusetzen. Für die Raiders natürlich eine ganz blöde Situation gewesen, ne? Die dann im Nachhinein diesen Quarterback-Run verpennt haben. Aber, und das muss man auch sagen,
vielleicht das größte Talent gekriegt haben, oder?
Ja, aber auf einer Position, wo man letztes Jahr bereits einen Second-Round-Pick investiert hat, wo man eigentlich schon ganz gut aufgestellt war oder zumindest noch nicht weiß, wo geht das hin, auf einer Position, die nicht dieselbe Wertigkeit hat wie andere Positionen in der NFL. Also mir geht es auch gar nicht darum, ob sie jetzt Brock Bowers gedraftet haben, so oder nicht. Mir geht es darum, dass sie offensichtlich einen Quarterback haben wollten, sich auch mit der ganzen Klasse beschäftigt haben und am Ende, glaube ich, gedacht haben so, naja, komm, und wie gesagt, es ist ja auch im Endeffekt historisch gewesen, es werden schon nicht 6 Quarterbacks in den Top 12 weggehen, Leute. Ne? Also, das hätte ich vorher auch nicht geglaubt, bis ein paar Stunden vor dem Draft.
Naja, also was die Regelung ja hier schon mal gezeigt haben, also auch die Regularien, ist, Offense ist die größte Priorität. 14 Spieler, die in Folge Offense-Spieler sind. Also wir gehen hier gleich weiter. Also die Jets haben sich Fashanu geholt von Penn State, was durchaus vernünftig ist, weil sie hier, obwohl sie ihre O-Line in der Free Agency prominent verstärkt haben, jetzt hier einfach auch eine Tiefe geholt haben, weil wann hat Tyron Smith mal eine Saison durchgespielt? Von daher, das ist ein sehr smarter Move gewesen. Denver Broncos haben ihren Quarterback gekriegt mit Bo Nix von Oregon, wo jeder gesagt hat, okay, der passt zu Sean Payton, und die Las Vegas Raiders haben sich Brock Bowers geholt von Georgia. Und um die 14 jetzt abzuschließen, die Saints haben sich Talise Fuanga, hier habe ich mich tatsächlich nochmal über die Pronunciation unterhalten, der heißt anscheinend Fuanga, weil man das hawaiianisch so ausspricht, von Oregon State geholt. Ja, und ich habe tatsächlich mir angehört, wie er sich selbst ausspricht.
Sehr gut, sehr gut. Da hast du deine Hausaufgaben gemacht.
Selber Trick wie bei Tango Vailoa.
Ganz, ganz kurz nur, also in Denver, Bo Nix ist der Sean Payton-Mann, ne? Und ich sag mal, von der Trainerseite her und die Offensive Coordinator und alles, was da so rumläuft, die werden sicherlich gesagt haben, so, yo, Bo Nix, das ist ein guter Quarterback, den wir bei uns ganz gut gebrauchen können. Aber ich glaube, von Regime-Seite weiß man aber auch so, unsere größten Erfolge hatten wir mit John Elway und Peyton Manning. Und wenn du da auf die Charaktere guckst und auch auf die Spielweise, dann ist es nicht von der Hand zu weisen. Und Manning hat es ja selber diese Tage noch gesagt, man ist sehr interessiert an McCarthy. Also das können die Broncos, glaube ich, nicht von der Hand weisen, werden sie aber jetzt natürlich schnell wegwischen, weil da soll gar kein Gerede erst noch aufkommen, dass man hier eventuell ja die schlechtere Wahl getroffen hat und sich von den Vikings hat wegstechen lassen. Die Wahrheit ist ja aber, die Vikings hätten wahrscheinlich in diesen Deal nicht so viel reinledern müssen, wenn es nicht noch ein anderes Team gegeben hätte, was den Quarterback haben wollte, den sie gerne haben wollen.
Ja, ich würde sagen, dann nach dem großen Offense-Run begann so ein bisschen der Defense-Line-Run. Danach kamen nämlich die Colts mit Laia Tulatu, Seattle Seahawks, Byron Murphy und ein Trade. Da sind die Minnesota Vikings nämlich nochmal hochgegangen und haben mit den Jacksonville Jaguars getradet, um sich Dallas Turner zu holen. Das ist auch so eine typische, ich sag mal, versteht man nur, wenn man sich mit dem Draft beschäftigt. Die Vikings sozusagen gehen nochmal hoch auf 17, weil sie einfach Schiss hatten, dass Dallas Turner dann weg ist?
Für sie, glaube ich, ganz klar der beste Defender dieser Draftklasse. Beziehungsweise, ich glaube, sie hatten zwei sehr starke Defender auf ihrem Zettel. Das waren Byron Murphy und Dallas Turner. Und ich glaube, dass man diese Uptrade-Gespräche schon mit den Jaguars hatte, ab dem Moment, wo Latu weg war und man wusste, okay, jetzt die nächsten, also einen von den beiden kriegen wir ja. Das steht ja fest, wenn wir jetzt mit den Jaguars den Deal machen. Wenn wir den Deal nicht machen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir keinen von beiden kriegen. Und wir wollen ja auch, dass sich dieser Uptrade damals mit den Texans, dass der sich irgendwo gelohnt hat. Also der war ja eigentlich mal für einen Quarterback gedacht und jetzt stand man dann so da und waren 23 irgendwo im Niemandsland. Jetzt hat man ja wirklich nochmal aus seiner Sicht einen der besten, wenn nicht den besten Defender rausgeholt, ne?
Da die Cincinnati Bengals haben das Schwergewicht Amarius Mims geholt für die Offensive Line. Joe Burrow wird sich freuen. Die Los Angeles Rams holen sich Jared Verse als Edge-Rusher. Die Pittsburgh Steelers.
Ja. Hast du gemerkt, wie ich Jan immer wieder getriezt habe, dass er doch Mims mit Sebastian Vollmer vergleichen sollte, weil ich einfach wollte, wie Sebastian darauf reagiert?
Das war tatsächlich auch einfach ein richtig lustiger Vergleich. Ich muss dazu sagen, dass ich aber auch, also die Kombination Kuhn und Vollmer unglaublich lustig fand. Weil Kuhn die ganze Zeit eigentlich nur auf Krawall gebürstet war. Und auch einfach teilweise einfach irgendeinen Quatsch erzählt hat, einfach nur um die Leute zu ärgern. Das fand ich richtig schön.
Markus hat einfach erzählt, ja, der Caleb Williams kommt ja in eine mega gute Situation bei den Bears, ne? Und um kurz darauf zu sagen, ja, ich glaube, die Karriere von Jane Daniels wird am Anfang noch besser laufen, weil der bei den Commanders halt eine bessere Situation hat. Und ich denke so, warte mal. Die Bears hatten doch eigentlich den 9. Pick. Die waren das 9. schlechteste Team. Die Commanders sind das 2. schlechteste Team mit einem neuen Headcoach und einem neuen GM. Okay. Ich meine, du kannst das gerne sagen, aber ja.
Argumentativ muss man das nicht bringen. Wir müssen ja ein bisschen auf die Zeit gucken.
Ja, klar.
Los Angeles Rams, Jared Verse, finde ich ein sehr, sehr guter Pick. Steelers, Troy Fautanu. Die Steelers stehen für mich als Organisation immer, die machen keine Fehler. Von daher glaube ich, ist auch das ein guter Pick. Ein Pick, wo ich mich gefragt habe, wo ich gerne deine Einschätzung hätte. Miami Dolphins, Chop Robinson. Jetzt hast du natürlich Penn State Shirt an gerade und Chop Robinson kommt von der Penn State. Überraschung oder nicht?
Jein. Also du hast immer wieder gehört, dass Robinson unter den Teams, die einen athletischen, aber rohen Edge-Defender haben wollen, schon sehr hoch gerankt ist, weil er halt einfach das mitbringt. Und wir haben das in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass diese Edge-Defender auch zeitig gedraftet werden. Das geht halt nicht immer aus. Also es ist aus Sicht der Dolphins schon ein gewisses Gamble. Schauen wir aber auf den Locker-Room und sehen, dass sie auch andere Edge-Defender haben, die jetzt aber leider verletzungsanfällig waren, dann passt das ja im Mix, dann wirft man jetzt einfach noch einen Zettel mehr in den Hut und hofft einfach, dass man dann den richtigen rauszieht. Ne? So, von dem her geht das schon. Ob es die Dolphins jetzt dann so über die Klippe hieft, dass sie am Ende wirklich ein Contender sein können, das sehe ich jetzt nicht. Vor allem nicht in Jahr 1 bei so einem Spieler. Aber es ergibt zumindest für die Teams Sinn, die sagen, wir gehen auf das Potenzial und das ist bei einem Edge-Defender halt viel wert.
Dann die Eagles haben einen Pick gemacht, wo ich mich sehr gefreut habe, weil ich zumindest die Position richtig erraten habe mit Quinton Mitchell. Die Jacksonville Jaguars haben aus meiner Sicht den Draft richtig gut gespielt, haben nämlich runtergetradet und trotzdem Brian Thomas bekommen.
Das würde ich auch sagen, ja.
Also wirklich ein Spieler, ich sag mal, den nehmen sie in 17 auch. Dann die Detroit Lions haben hochgetradet von den Dallas Cowboys und haben sich Terrion Arnold geholt. Auch hier smarte Entscheidung. Green Bay Packers, Jordan Morgan, ein Spieler, wo du sagst, na, ist das ein First-Round-O-Liner oder ist das dem geschuldet, dass einfach keine mehr da waren?
Ich glaube, der Run war am Ende zu groß und irgendwie haben wir Jordan Morgan immer am Ende der ersten Runde gesehen, in vielen Mock-Drafts, nicht weil er die Qualität hat, sondern ja, weil er dann einfach der letzte Verbliebene war. Denn ich verstehe aus Sicht der Packers halt auch, Tyler Guyton ist einfach ein wahnsinniges Projekt und das musst du dir A zutrauen, dass du sagst, hey, aus dem kriegen wir das rausgeholt. Also dafür brauchst du auch irgendwie die Erfahrung mit solchen Spielern irgendwo ein Stück weit. Mhm. Und du brauchst auch die passende Rolle. Und Guyton dann später eben bei Dallas, die einfach auch ja da schon bewiesen haben, dass sie da ein gutes Händchen für haben. Macht dann einfach aus meiner Sicht mehr Sinn, als hier Tyler Guyton, der bessere Tackle ist, zu den Green Bay Packers gehen zu lassen, weil bis der soweit ist und ob sie es dann überhaupt aus ihm rauskriegen, ja, ist dann auch schon wieder vorbei. Ich glaube, die Packers können Wide Receiver. Das haben sie letztes Jahr und vorletztes Jahr bewiesen. Da muss auch jedes Team für sich halt gucken, wo haben wir bei uns im Trainerstab die besonderen Stärken. Und wenn die nicht bei der Entwicklung der Offensive Line liegt, sondern eher bei Wide Receiver, dann hole ich mir lieber auf Receiver das Projekt und nehme mit Jordan Morgan einfach die sichere Bank in der Pass Protection, weil das kann man, glaube ich, sagen, hier ist tatsächlich das Run-Blocking, die Physis eher zu entwickeln. Und so rum ist es sicherlich leichter.
Dann haben die Tampa Bay Buccaneers Graham Barton genommen von Duke, die Arizona Cardinals Darius Robinson, der Edge-Rusher, den man den Arizona Cardinals immer gewünscht hat. Die Kansas City Chiefs, ein Pick von Buffalo, haben sie an Xavier Worthy investiert, den Wide Receiver. Also Patrick Mahomes kriegt tatsächlich nicht die Elite-Waffe, wie du erhofft hast, aber er kriegt auf jeden Fall seinen Wide Receiver, der sehr, sehr viel Talent hat. Die Dallas Cowboys runtergetradet, Tyler Guyton geholt. Das passiert, glaube ich, super in deiner Argumentation, weil was die Dallas Cowboys können, ist O-Line entwickeln. Die Baltimore Ravens holen sich Nate Wiggins, einen Cornerback. Die San Francisco 49ers, Ricky Purcell, einen Wide Receiver, der, finde ich, nirgendwo besser hinpasst als zu den 49ers. Und die Carolina Panthers kommen nochmal in die erste Runde hoch und holen sich Xavier Legette, um auch hier Bryce Young einen Wide Receiver zu geben. Meine Frage an dich, die Kansas City Chiefs geben Patrick Mahomes eine weitere Waffe. Die Buffalo Bills, naja, also nach der ersten Runde das zu bewerten, ist natürlich jetzt auch vollkommen overpredicted, aber die Buffalo Bills traden aus der ersten Runde raus. Wie ist die Reaktion von Josh Allen? Was sagt er sich jetzt? Okay, ihr habt mir Gabe Davis genommen, ihr habt mir Stephon Diggs genommen und in der ersten Runde tradet ihr jetzt auch nicht irgendwie mal aktiv hoch, damit ich weitere Waffen kriege. Also irgendwas muss ja auch passieren. Oder sehe ich das komplett anders?
Ja, aber es muss halt auch passen. Ne? Du musst es halt auch sehen, oder? Du musst halt auch gucken, wenn du deinen Tier Wide Receiver hast, ne? Wen sehe ich da ungefähr gleichwertig? So. Und das kennt jeder aus irgendwelchen Fantasy-Drafts und Dynasty-Drafts. Ne? Wenn ich dran bin und sehe, der nimmt noch einen Wide Receiver, aber ich habe hier gerade 4 auf meiner Liste, die mir alle gut gefallen und wo ich gar nicht so richtig weiß, so, wie viel ich jetzt eigentlich besser? So, die tun sich hier nichts. Dann kann ich zurücktraden. Da kann ich noch was rausholen und sagen, dann lass die anderen erstmal die Wahl haben und ich nehme dann den, der bleibt, weil damit bin ich safe, damit bin ich zufrieden, weil ich sehe den Unterschied nicht zwischen den Wide Receivers. die Chiefs sehen ihn schon. Die sehen in Xavier Worthy eben diesen Speedstar, diesen schnellen Wide Receiver, den sie in Tyreek Hill hatten, den sie danach immer wieder gesucht haben und hoffen einfach, das ist er jetzt, ne? Ricky Purcell, du sagst es schon, in dem Shanahan-Scheme passt der dann einfach sehr gut. Das ist aber vielleicht für die Bills nicht das Ding. Und ja, wahrscheinlich wird auch Xavier Leggett in dem Moment nicht derjenige gewesen sein, den die Bills haben wollen. Und sie sagen sich, Mitchell ist noch auf dem Zettel, wir haben noch Coleman, Roman Wilson, Ladd McConkey, Malachi Corley. Das sind ja alles Wide Receiver, wo ich jetzt erstmal sage, nach Belieben kannst du ja den einen vor den anderen setzen. Da gibt es ja eigentlich kein klares Ranking.
Zum Abschluss zwei Fragen. Außerhalb deiner Bears, welcher ist dein Lieblingspick? Weil das also von seinem Lieblingsteam braucht man nicht die Picks erzählen, gerade wenn sie einem gefallen. Das ist keine Info. Und als zweiten, welcher Spieler ist aus deiner Sicht überraschend aus der ersten Runde gefallen? Also ich hoffe übrigens immer noch, A.D. Mitchell hinterher an 34 an die Patriots zu gehen zu sehen, wollte ich nur sagen.
Also, ich mag auf jeden Fall den Pick der Seahawks mit Byron Murphy, weil ich denke, dass er da sehr gut hinpasst. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ein Spieler wie Tyler Guyton, der unfassbar sympathisch ist, der einen Werdegang gemacht hat von Defensive Tackle-Fullback an der TCU, den Wechsel gemacht hat zu meiner Lieblingsschule, zu den Sooners nach Oklahoma, dort ein Jahr unter Bill Beddenbow gearbeitet hat, einem unfassbar guten Offensive-Line-Coach, der heute noch ein Bild gepostet hat mit seinen ganzen Zöglingen, die es in die National Football League geschafft haben. Die passten fast nicht aufs Bild drauf, die ganze Bande, weil das sind tatsächlich eine ganze Menge, die der mittlerweile schon in die National Football League gebracht hat. Und Guyton, der dann jetzt nach Dallas geht, wo er einfach dann die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln. Duke Manyweather, der mit ihm bereits gearbeitet hat, hat praktisch seine Schule direkt vor der Haustür von Dallas. Das heißt, da kann er eigentlich jetzt direkt wieder hinfahren und weiter an sich arbeiten. Das ist wirklich super. Das mag ich.
Und die zweite Frage?
Ja, wer fehlt mir in der ersten Runde? Da muss ich ja ganz ehrlich einmal eben meinen eigenen Mockdraft zu Rate ziehen, wenn ich ehrlich bin. Und dann einmal durchscrollen. Und ich würde sagen, einen Spieler, den ich gerne in der ersten Runde gesehen hätte oder wer mir als erstes auffällt, das ist sicherlich Dejean. Cooper, ja, cool. Dejean, der Cornerback-Safety von Iowa, zumal man auch in den letzten Tagen immer wieder gehört hat, viele Teams haben den doch höher, ne? Aber ich glaube, er ist jetzt dem doch sehr späten Anstoß, also dass man eben sehr spät erst jetzt auf die Cornerbacks gegangen ist, dem war das geschuldet. Man hat halt die Klasse der Edge-Defender und vor allem der Defensive Tackle auch viel, viel dünner gesehen. Da hat sich gedacht, lass mal lieber in der Defense erstmal dazu schlagen. Corners gibt es nachher noch genug, weil zum Beispiel Cool Aid McKinstry ja auch noch da ist.
Also ich muss halt sagen, bei Cooper Dejean sehe ich das genauso und ich glaube halt, für mich war ja der typische Bengals-Pick und als die ihn nicht genommen haben, war mir klar, okay, der könnte aus der ersten Runde fallen. So, das ist natürlich das albern, also natürlich denken ja auch andere Teams nicht so, aber ich war froh, dass ich recht hatte.
Und wo ich, wenn ich das noch sagen darf, ich tatsächlich überlege, was machen die oder gibt es vielleicht eine Veränderung? Das werde ich jetzt in der Offseason mal bei den Rams im Blick behalten, denn Javid Verse ist definitiv ein Edge-Defender, den ich so klar in das Muster 4-3 Defensive End packe, der nie in Coverage droppen wird, der aber jetzt auch nicht weiter nach innen gezogen wird. Und das kann aber ja sein, dass die Rams jetzt nachdem Donald weg ist, da defensiv wirklich was umbauen. Also, ne? Noch kann ich das nicht kritisieren.
Ja. Also, ergibt ja total Sinn, weil du halt so einen Spieler wie Donald, den du die ganze Zeit rumschieben kannst, den kannst du ja nicht 1-1 ersetzen. Das kannst du auch nicht mit Kobe Turner machen oder mit irgendwem anders, den du jetzt draften würdest. Das wäre vermessen, das von so einem Spieler zu erwarten und deswegen ein System umzustellen und dann für dieses System vielleicht auch die Umstände zu schaffen, dass ein Kobe Turner weiterhin funktionieren kann und dann an Jared Rose halt seine Rolle findet, ist doch nur vernünftig. Weil, sagen wir uns nichts vor, kriegt Kobe Turner die Aufmerksamkeit, die Aaron Donald gekriegt hat, dann macht er auch nicht mehr die Plays. Oder er ist wirklich Elite.
Genau, deswegen sitze ich hier jetzt auch nicht und sage, oh, das ist kein Scheme-Fit und was machen die Rams da, das ist ja alles blöd. Sondern ich denke mir grundsätzlich erstmal bei jedem Pick, die werden sich was gedacht haben. Und sogar bei den Falcons habe ich am Anfang ja erstmal das Positive rausgestellt, weil irgendeine Begründung muss es ja geben. Da sitzt ja keiner und wirft einen Dart-Pfeil aufs Big Board, Leute. Das ist ja so. Irgendwas haben die sich dabei gedacht und das werden sie in der PK wahrscheinlich auch erläutern. Ob das denn jetzt wirklich sinnvoll gewesen ist und aufgeht, das kann man dann ja im Nachhinein beurteilen. Und das machen wir natürlich auch gerne. Aber gerade jetzt die Verse-Situation, sage ich ganz ehrlich, ja, vielleicht sehen wir erst in den nächsten Wochen, was die Rams sich tatsächlich dabei gedacht haben. Und dann werden wir sagen, ah ja, okay, ja, got it. Mit einer 4-3-Defense macht das natürlich alles viel mehr Sinn.
Also mir hat der Pick gefallen. Deswegen, also muss ich einfach sagen, du willst halt gute Spieler bei guten Coaches sehen, wo du so merkst, okay, die werden eine Rolle für ihn finden und das traue ich den Rams halt zu. Von daher, ich würde sagen, das war zum Abschluss unsere erste Reaction auf die erste Runde. Ich weiß, ihr werdet, Lorenz und du, ihr werdet am Sonntag nochmal was aufnehmen.
Das ist momentan der Plan, ja. Sonntag, Montag irgendwann. Ihr müsst einfach mal auf Spotify die Glocke klicken, damit ihr dann mitbekommt, dass die neue Folge online ist.
Ich würde sagen, in diesem Sinne, Philipp, ab ins Bett. Ich wünsche den restlichen Menschen einen guten Weg auf die Arbeit oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Viel Spaß.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.